Heute Morgen spreche ich über ein Thema, das ihr vielleicht nicht gerade als Beweis für die Glaubwürdigkeit der Schrift erwarten würdet, nämlich das Thema Wunder. Nun, manche Menschen sind nämlich der Meinung, dass die Wunder in der Bibel genau das Problem in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Bibel sind. Ohne die Wunder, würden sie sagen, würden doch viel mehr Leute an Gott glauben. Aber diese Wunder daran, die kann doch keiner glauben. Wir jedoch glauben, dass einer der größten Beweise dafür, dass es sich bei der Bibel um das wahre Wort Gottes handelt, eben genau darin besteht, dass die Bibel Wunder enthält. Und darüber werden wir heute Morgen sprechen. Nun, was genau ist ein Wunder? Die genaue Definition eines Wunders ist sehr wichtig. Und damit meine ich insbesondere eine biblische Definition. Der Begriff wird heutzutage sehr locker verwendet. Man hört Leute sagen, weißt du, da ist mir doch glatt so ein Typ heute bei einer roten Ampel über die Straße gefahren und der hätte mich fast erwischt. Ich bin gerade noch so davongekommen. Das war wirklich ein Wunder. Wisst ihr, ich wollte eigentlich Herrn Meier treffen. Ich habe mit ihm eine Vereinbarung gehabt und ich habe das nie geschafft. Aber dann treffe ich ihn beim Kaufland. Stell dir mal vor, was für ein Wunder. Weißt du eigentlich, dass ich kein Geld hatte und jetzt schenkst du mir 50 Euro? Das ist wirklich ein Wunder. Bei Frauen ist es oft so, schau mal Schatz, es ist ein Wunder, das Kleid, das ich mir online bestellt habe. Passt, was für ein Wunder. All solche Dinge werden als Wunder bezeichnet. Was aber ist ein Wunder? Nun, die Definitionen, die man in Wörterbüchern findet, sind oft ziemlich kärglich. Sie sind auf die Mentalität der heutigen Zeit zugeschnitten. Gemäß Webster, im englischsprachigen Raum verwendetes Wörterbuch, handelt es sich um ein Ereignis oder ein Effekt in der physischen Welt, der von den bekannten Naturgesetzen abweicht oder unsere Kenntnis dieser Gesetze überschreitet. Webster sagt damit zweimal dasselbe. Er sagt, ein Wunder ist etwas, das in der physischen Welt geschieht und von den bekannten Gesetzen abweicht. Ich möchte euch an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es nicht sagt, dass dieses Ereignis von Naturgesetzen abweicht. Er sagt, es weicht wovon ab? Den bekannten Naturgesetzen. Oder es übersteigt unsere Kenntnis dieser Gesetze. Nun, das ist dasselbe. Webster erklärt also Wunder als Naturphänomen, nicht als etwas Übernatürliches. Und da könntest du manche Wörterbücher aufschlagen und ähnliche Definitionen finden für Wunder. Websters Definition von Wundern trifft nicht auf Gott zu. Und das ist in Ordnung für die Definition der Menschen heutzutage. Wisst ihr, wir sagen, wenn eine Raumsonde Bilder vom Mars sendet, oh, das ist wirklich ein Wunder, dass das hier unten ankommt. Oder wenn wir einer Sache nur knapp entronnen sind, dann ist das irgendwie ein Wunder. Oder wenn etwas, das wir uns nicht erklären können, geschieht, ist das ein Wunder. Und deshalb sagen Menschen dann, es handelt sich einfach um irgendein physikalisches Gesetz, das wir noch nicht entdeckt haben. Aber das gilt nicht für die Bibel. Das ist keine biblische Definition eines Wunders. Denn diese Definition gibt nur Raum für Unwissenheit, für Ignoranz. Nicht aber für übernatürliche Kraft. Ein wahres Wunder ist ein Akt übernatürlicher Intervention. Was Webster mit diesem Konzept impliziert und was die meisten Leute implizieren würden, ist, dass ein Wunder nur etwas ist, das geschieht und das wir nicht erklären können. Aber die Bibel definiert ein Wunder als etwas, das geschieht, weil Gott in die natürliche Welt eingreift und etwas Übernatürliches tut. Und schon anhand dieser Definition sieht man, dass die natürliche Welt hier und die übernatürliche Welt dort draußen ist. Wir können das so illustrieren, dass wir uns vorstellen, in einer kleinen Kiste zu leben und alles in dieser Kiste durch Naturgesetze bestimmt wird. Aber Gott befindet sich außerhalb unserer kleinen Kiste. Und jedes Mal, wenn er unsere Kiste mit seinem Finger berührt, dann löst er Wellen aus. Er greift durch das Übernatürliche in das Natürliche ein. Und es ist erstaunlich, dass es heute so viele Theologen gibt, christliche Theologen, muss ich dazu sagen, die nennen sich zumindest so, die sich die Definition von Webster zu eigen gemacht haben. Und sie sagen dasselbe, dass die Wunder, die Christus vollbracht hat, und sogar die Wunder, die zu Zeiten des Alten Testaments geschehen sind, sich durch physikalische Gesetze oder irgendwelche Naturgesetze erklären ließen, wenn uns die Gesetze nur bekannt wären. Man schrieb in seinem Buch sogar, wenn ein Wissenschaftler lange genug suchen würde, würde er am Ende des Wunders irgendein Naturgesetz finden. Ihr Lieben, wenn ihr das tun wollt, dann braucht ihr das Übernatürliche nicht. Der Mensch versucht also, das Übernatürliche durch seine eigene Unwissenheit zu erklären, statt durch das Übernatürliche. Was also ist ein Wunder? Nun, ich gebe euch eine einfache Definition. Ein Wunder ist eine Einmischung in die Natur durch eine übernatürliche Kraft. Ein Wunder ist eine Einmischung in die Natur durch eine übernatürliche Kraft. Ein Wunder ist etwas außerhalb unserer kleinen Kiste, das in diese kleine Kiste eingreift. Etwas Übernatürliches, das in die natürliche Welt eingreift und Wellen schlägt und Kreise zieht. Wunder sind Ereignisse in der externen Welt, die durch die Kraft Gottes herbeigeführt werden. Ein Wunder ist Gott, der im Universum und der normalen Natur eingrifft, um einen übernatürlichen Akt auszuführen. Nun, die Bibel beschreibt diese Eingriffe, insbesondere im Neuen Testament, in der Regel mit drei Begriffen. Zeichen, Wunder und Kraftwirkung. Und das gibt euch im Prinzip die Definition von Wundern. Sie waren Kraftwirkungen, die Wunder hervorbringen sollten, um als Zeichen zu dienen. Wozu dient ein Zeichen? Nun, ein Zeichen ist dazu da, um auf irgendetwas hinzuweisen. Das verstehen wir. Wisst ihr, wenn ihr verreist wart und euch wieder auf dem Rückweg nach Berlin findet und ihr findet dieses Schild Berlin, dann besteigt ihr nicht diesen Schild und klettert drauf und sagt, ah, ich bin in Berlin, sondern da steht noch 20 Kilometer, es weist nach Berlin, aber ihr seid nicht in Berlin angekommen. Das ist nur ein Zeichen, das euch dorthin führen soll. Ihr seid noch nicht angekommen. Wunder haben keinen Eigennutzen. Und was? Sie sind ein Zeichen. Und Zeichen sind dazu da, uns irgendwo hinzuführen oder auf etwas hinzuweisen. Wisst ihr, wohin Wunder zeigen sollen? Sie sollen aus der Kiste rauszeigen. Sie sollen auf das außerhalb der Kiste zeigen. Sie sollen auf Gott weisen. Wunder sind von Gott dazu gedacht, in die natürliche Welt einzudringen, um dieser zu zeigen, dass es eine übernatürliche Welt gibt. Wenn ihr ständig versucht, Wunder durch Vernunft wegzurationalisieren, handelt ihr einfach wie Atheisten. Weil das ist so ein Widerspruch. Es gibt so viele christliche Atheisten. Was ist das denn, christliche Atheisten? So verhalten sich Leute. Die sagen, ja, natürlich, ich glaube der Bibel, aber die Wunder, naja, das kann man alles nicht so sehen. Wisst ihr, wenn ihr das tut, lasst ihr Gott nicht zu. Wunder sind Kraftwirkungen, die uns Zeichen zu Gott führen. Und das sind diese drei Begriffe, die die Bibel verwendet. Wenn es nach dem natürlichen Atheismus geht und ihr glaubt, dass es keinen Gott gibt, dann sind alle Wunder unmöglich, weil es niemanden außerhalb der Kiste gibt, stimmt's? Ist ja ganz logisch. Wenn es nur die natürliche Welt gibt, wenn ihr an Naturalismus glaubt und ihr euch einfach nur in eurer Kiste befindet, dann gibt es da nichts draußen. Es gibt keinen Gott. Dann wird es keine Wunder geben, weil dort draußen nichts geschehen kann, um in die Kiste einzudringen. Dann habt ihr allerdings ein großes Problem, nämlich zu erklären, wo ist die Kiste hergekommen? Das ist ein großes Problem. Und damit möchte ich eure Aufmerksamkeit auf etwas sehr Grundlegendes lenken. Wenn ihr die Tatsache akzeptiert, dass es eine übernatürliche geistliche Kraft gibt, wenn es eine Quelle der Schöpfung außerhalb der Kiste gibt, wenn es dort oben jemand gibt, dann können wir Wunder ganz einfach bejahen. Oder nicht? Selbstverständlich. Wenn das Übernatürliche existiert und wir natürlich sind, dann kann dieser übernatürliche Einfluss auf das Natürliche Einfluss nehmen. Wenn ihr also an eine übernatürliche Kraft außerhalb glaubt, dann müsst ihr auch an Wunder glauben, denn ein Wunder ist einfach eine Offenbarung, dass das, was existiert, real ist. So einfach ist das. Pass einmal auf, wie alles auf Folgendes hinausläuft. Wenn es einen Gott gibt, dann muss es was geben? Wunder. Dann muss es Wunder geben. Man würde schließlich nicht sagen, Gott existiert und Gott dann nicht handeln lassen. Das macht keinen Sinn. Er existiert, aber er hat nie etwas getan. Das ist absoluter Blödsinn. Wenn Gott existiert, dann handelt Gott. Denn existieren bedeutet handeln. Wenn ihr aufhört zu handeln, hört ihr auf zu existieren. Wenn Gott da ist, dann sind Wunder gültig. Und wenn Gott einmal etwas gesagt hat, warum kann er das nicht auch wieder tun? Wenn Gott einmal ein Wunder vollbracht hat und ihr nicht an Wunder glaubt, aber an Gott, dann müsstet ihr zumindest an ein Wunder glauben. Stimmt's? Auf jeden Fall. Nun, welches Wunder müsst ihr glauben? Mindestens ein Wunder müsst ihr glauben. Und das Wunder der Schöpfung. Leute, und das muss ein Wunder sein. Wenn es da draußen einen Gott gibt und gab oder schon immer da war und nichts existierte, dann erschuf er alles aus dem Nichts und dann ist das ein Wunder. Meint, macht das mal nach, bitteschön. Wenn ihr also zugestehen könnt, dass er ein Wunder vollbracht hat, warum sollte es dann ein Problem sein, wenn er noch weitere Wunder getan hat? Wenn er die Welt schon gemacht hat, warum soll er nicht den Rest auch getan haben? Er hat das alles bezeugt in der Schrift. Seht ihr, jeder, der an Gott glaubt, muss an Wunder glauben. Man geht also nicht zur Bibel und sagt, oh ja, ich akzeptiere die Bibel als das Wort Gottes. Wenn ihr die Wunder entfernt, das ist absolut widersprüchlich. Das ist, als würdet ihr sagen, okay Gott, du darfst existieren, aber du darfst nichts tun. Was ist das für ein Quatsch? Existieren bedeutet handeln. Dennoch wollen sogenannte christliche Theologen die Bibel von ihren Wundern auf unterschiedliche Art und Weise bereinigen. Und sie einfach rausnehmen. Die fangen vorne an und ziehen bis zum Ende alle Wunder raus. Und sie sagen, wir glauben an Gott. Das ist absolut lächerlich. Wenn ihr an Gott glaubt, dann lasst ihn tun, was er getan hat. Und da sind dann diejenigen, die sagen, weißt du, Jona wurde nicht von einem großen Fisch verschluckt. In Wirklichkeit hing hinter dem Schiff ein Schlauchboot, das den Namen großer Fisch trug. Und in dieses Schlauchboot hat man ihn gesetzt. Leute, das ist die Erklärung von George Adam Smith, einem schottischen Theologen. Ein anderer Schotte, William Barclay, sagte, die Speisung der 5000 sei ein wundervolles Wunder gewesen. Wisst ihr, worin das Wunder bestand? Das Wunder bestand darin, dass jeder selbstsüchtig war und als der kleine Junge sein Mittagessen mit ihm teilte, fühlte sie sich alle schuldig und teilten ebenfalls ihr Essen mit dem anderen. Leute, das ist die Auffassung von William Barclay. Das Wunder bestand darin, dass eine große Menge selbstsüchtiger Menschen anfingen, mit anderen zu teilen. Das ist es, was er sagt. Wisst ihr, was ich ihm sagen würde, wenn dieser Herr Barclay noch leben würde? Der ist schon 30 Jahre tot, aber er weiß es jetzt besser. Ich würde sagen, ich möchte dir eine Frage stellen. Ich meine, in deinen Kommentaren im Neuen Testament, glaubst du an Gott? Er würde sagen, ja, ja. Du glaubst an den dreieinigen Gott? Ja. Das tat Barclay wirklich. Du glaubst an den Herrn Jesus Christus und an seine Gottheit und an seine uneingeschränkte Gottheit? Oh ja. Wo du glaubst an das Sühneopfer, durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Du glaubst an seine Auferstehung. All diese Dinge glaube ich. Und er glaubte wirklich all das. Und er lehrte die Lehre Gottes, die Lehre Christi und die Lehre der Errettung. All das lehrte Barclay. Warum und alles in der Welt lässt du Gott dann nicht einfach sein Wunder wirken und lässt ihn sein Wunder tun, das er getan hat? Warum lässt du das nicht stehen? Das ergibt keinen Sinn und ist töricht. Wenn Gott existiert, dann lasst ihn handeln. Lasst ihn handeln. Wisst ihr was? Da es einen Gott gibt, glaube ich, dass er getan hat, was er sagte. Da es einen übernatürlichen Gott gibt, und ich diesen Gott kenne, darum akzeptiere ich das Buch, das von seinen übernatürlichen Aktivitäten spricht. Wenn es einen übernatürlichen Gott geben sollte und ich diesen Gott kennen könnte, dann würde ich dieses Buch finden, das über ihn spricht. Und wir haben es gefunden. Ist nicht so. Das ist dieses Buch. Deshalb wird die Schrift Heilige Schrift genannt. Sie unterscheidet sich von allen anderen Schriften. Wisst ihr, wenn ihr die Wunder in dieser Bibel lese, sage ich, das muss eine Offenbarung Gottes sein. Denn schau dir nur diese Wunder an. Wenn ihr all diese Wunder darin streicht, dann gibt es überhaupt keinen Gott mehr. Dann bleibt nur noch Philosophie und davon brauchen wir wirklich nicht noch mehr. Davon haben wir genug. Wenn ihr auf der Suche nach einem wahrlich heiligen Buch seid, wenn ihr euch die alten und heiligen Bücher der Welt anseht und unter allen das einzig Wahrhaftige finden wollt, Leute, dann muss es ein Buch voller Wunder sein. Es muss es sein. Das Buch, das Gott offenbart, muss Wunder enthalten, denn die Offenbarung Gottes ist ein Wunder. Es ist das Übernatürliche, das in das Natürliche eindrückt, von außerhalb der Box in unsere Box hinein. Das ist ein Wunder. Lasst uns einen Schritt weitergehen, damit ihr das ganz versteht, was ich meine. Ein Wunder, damit es sich als solches auszeichnet, muss drei Eigenschaften haben. Erstens muss es spürbar sein. Und damit meine ich, dass es von den Sinnen wahrgenommen werden muss. Es wäre nutzlos, wenn jemand sagt, oh, das war ein Wunder dort, schau mal, aber keiner kann es wahrnehmen. Man kann es nicht schauen. Man sieht es nicht. Es wäre nutzlos, wenn Gott in irgendeiner Ecke ein Wunder vollbringt, wo niemand etwas davon weiß und wenn er in einer weit entlegenen Ecke des Universums irgendwo ein Wunder hinter dem letzten Stern unserer Galaxie ein Wunder tut. Völlig nutzlos. Das würde niemandem helfen und würde uns gewiss nicht zu Gott führen. Und das wäre keine Kraftwirkung, die uns zu Gott hinführt. Nein, er tut Dinge, die spürbar sind. Es muss wahrnehmbar sein und es muss ein Zeugnis für diese Wahrnehmung geben. Es muss etwas geben, das jemand gesehen oder gehört oder gefühlt. Es muss also mit den Sinnen wahrnehmbar sein. Zweitens muss es eindeutig ein Wunder sein. Es muss eindeutig ein Wunder sein. Es muss deutlich die Offenbarung der Kraft und Gegenwart Gottes sein. Es muss alle Naturgesetze übersteigen, sodass es keine andere Erklärung dafür gibt. Wahre Wunder müssen also erstens von den Sinnen wahrgenommen werden und zweitens müssen sie so stark sein, dass sie ganz deutlich Gott offenbaren und keine andere Erklärung haben. Drittens müssen sie einen göttlichen Zweck erfüllen. Wunder müssen, damit sie nützlich sind, einen göttlichen Zweck haben. Damit meine ich Folgendes: Gott ist kein Zauberer, der irgendwie nur herumgeht, um irgendwelche Tricks vollführt, um Leute zu unterhalten. Gott bietet nicht Entertainment an. Ihr wisst, dass Jesus das nie tat und tun würde. Er würde nie einfach Leute unterhalten. Gott wirkt keine Wunder, um menschliche Neugier zu befriedigen. Das tut er nicht. Nein, Gott wirkt Wunder, um uns seine Person zu offenbaren. Wunder müssen also erstens von den Sinnen wahrgenommen werden. Sie müssen eindeutig jede natürliche Erklärung übersteigen und sie müssen einen göttlichen Zweck erfüllen. Wenn die Bibel ein Buch der Wunder ist, werden die darin enthaltenen Wunder spürbare Wunder sein. Belegbare, die von den Sinnen wahrgenommen werden. Es werden keine abstrakten oder irgendwelche merkwürdigen Dinge sein. Sie werden außerdem klar und eindeutig in ihrer Offenbarung sein. Und drittens werden sie einem göttlichen Zweck dienen. Und wisst ihr was? Wenn ihr die Bibel aufschlagt, werdet ihr feststellen, dass die Wunder der Bibel diese Anforderungen alle erfüllen. Alle. Jedes Mal. Und ich lese die Bibel und sehe, dass alle Wunder dies zeigen. Diese Leute haben diese Dinge wahrgenommen. Sie haben die Dinge gesehen und Zeugnis abgelegt über das, was geschehen war. Und das waren auch glaubwürdige Leute, Zeugen. Waren nicht irgendwelche zweifelhaften Gestalten. Wisst ihr, dabei ist gar nicht mal so die Anzahl der Zeugen entscheidend, dass es möglichst viele waren, sondern die Qualität der Zeugen ist entscheidend. Sie haben die Wunder gesehen und daran geglaubt und sie niedergeschrieben und sie haben nie versucht, sie zu verteidigen. Sie haben sie einfach aufgeschrieben und nicht gesagt, ich weiß, das klingt alles so lächerlich, oh, aber ich schreibe es trotzdem nieder. Das machen sie nie. Die brauchen sie nicht entschuldigen. Und nicht nur das, diese Wunder waren ganz eindeutig, die Offenbarung Gottes. So haben die Autoren es festgehalten und drittens haben sie immer einen göttlichen Zweck. Sehen wir immer, jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wenn ihr erst einmal die Existenz Gottes erkennt, dass er Schöpfer von allem ist, dann werdet ihr auch seine Schöpfungskraft nicht einschränken. Leute, wenn es ihn gibt, lasst ihm etwas tun. Wenn ihr zugebt, dass er einmal einen Schöpfungsakt vollbracht hat, dann kann er das auch wieder tun. Und alle Wunder sind letzten Endes Schöpfung, weil jedes von ihnen einzigartig ist. Es ist etwas, das es nie zuvor gegeben hat. Es ist außerhalb der natürlichen Welt. Es ist etwas Übernatürliches. Wenn ich also ein Buch in die Hand nehme, oder ein religiöses Buch in die Hand nehme, und das keine Wunder enthält, dann kann ich das in den Mülltonne stecken. Weil ein Buch, das ich von Gott erwarte, das muss Wunder haben. Wenn ein übernatürlicher Gott wirkt, dann muss es Wunder geben. Wunder, die meine kleine natürliche Kiste, natürliche Welt übersteigen. Wenn es keine Wunder enthält, sagt es mir nicht wirklich etwas über das Übernatürliche. Und wenn es mir darüber nichts erzählt, ist es ein von Menschen geschriebenes Buch. Wenn ich ein Buch finde, das Wunder enthält, dann will ich sicher gehen, dass diese Wunder von den Sinnen wahrnehmbar waren, von glaubwürdigen Zeugen bezeugt wurden und dass sie ganz klar und eindeutig göttlich sind. Und dass es keine andere Erklärung gibt. Und außerdem, dass sie drittens einen göttlichen Zweck erfüllen. So bestätigt die Bibel sich selbst durch den Charakter ihrer Wunder. Das ist mein Punkt heute Morgen. Die Wunder bestätigen die Glaubhaftigkeit der Schrift, die Glaubwürdigkeit. Lass uns einmal zurück zu dem ersten Wunder gehen, das Gott je in Bezug auf den Menschen vollbracht hat. Wir wissen genau, was es ist, 1. Mose Kapitel 1. Das erste Wunder kommt gleich in Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hier bemerkt ihr, dass die Bibel mit einer Annahme beginnt. Die Bibel beginnt mit der Annahme, dass Gott existiert. Ihr fragt vielleicht, warum beweist die Bibel nicht die Existenz Gottes? Leute, ganz einfach. Weil die Kenntnis Gottes bereits in jedem Menschen steckt. Römer 1 macht das sehr deutlich, dass wir die Kenntnis von Gott in unserem Inneren haben. Es gibt in der Schrift kein Argument für die Existenz Gottes. Es gibt keine Theorie, die bewiesen werden muss. Es ist einfach eine Tatsache, die bekräftigt wird. Die Bibel versucht nie zu beweisen, dass Gott existiert. Sie bekräftigt, dass er existiert. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, es gibt keinen Gott, dann soll er das doch mal beweisen. Wir sehen uns immer in die Ecke gezwungen, aber sie sollen beweisen, dass es keinen Gott gibt. Wenn also ein Atheist zu dir kommt und sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, dann sag ihm einfach, ich glaube, dass es einen Gott gibt und die Bibel bestätigt, dass es einen Gott gibt. Beweist du mir, dass es keinen Gott gibt. Und dann hat der Atheist riesige Probleme. Und ihr wisst, was für komische Argumente da rauskommen, dass es keinen Gott geben soll. Lass sie das beweisen. Ich sage euch Folgendes. Wenn ihr den ersten Satz der Bibel akzeptiert, dann habt ihr überhaupt keine weiteren Probleme mit den Wundern der Schrift. Wenn ihr den ersten Satz annehmen könnt. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das Wort schuf in diesem Zusammenhang bedeutet, etwas aus dem Nichts zu schaffen. Wenn ihr glaubt, dass Gott alles aus dem Nichts geschaffen hat, dann ist das ein Wunder. Und wenn ihr das in 1. Mose 1,1 wahrnehmt, warum würde euch dann irgendein anderes Wunder in der Bibel stören? Schöpfung ist zweifelsohne das größte Wunder, rein vom Umfang her. Man könnte euch vorstellen, dass Gott eines Tages an den Rand von nichts trat, alles durch sein Wort schuf. Ein gewaltiges Wunder. Wunder der Schöpfung, das erste Wunder. Wisst ihr, wir haben nicht vor allzu langer Zeit durch Kapitel 1 gearbeitet. Und gesehen, dass alles, jede einzelne Kategorie, die die Wissenschaft für Dinge hat, in Vers 1 schon steckt. In Vers 2 heißt es, die Erde war wüst und leer, Tohu wa buhu, Leere und Formlosigkeit. Und es lag Finsternis auf der Tiefe, heißt es dort, und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Gott erschafft und die Schöpfung ist zunächst einmal formlos. Und dann gibt Gott der Schöpfung in den Versen 2 bis 13 Gestalt. Er schafft das Licht in Vers 3. Und er nennt es Tag, er nennt die Finsternis Nacht, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten des Wassers. Die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und bei der Schöpfung arrangierte Gott Wasser über der Erde und Wasser auf der Erde. Gott teilte die Wasser und in Vers 9 heißt es, und Gott sprach, er sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Gott schuf das trockene Land und ihr wisst, wie das geht. Am ersten Tag schuf er Licht, am zweiten Wasser und Luft und am dritten Tag Festland und Pflanzen. Er gibt dieser Formlosigkeit Gestalt. Im Verlauf der nächsten 3 Tage kam dann die Fülle. Im 4. Tag kamen die Lichter. Im Vers 14 heißt es, die Himmelsausdehnung solle so geteilt sein, dass es Zeichen gebe zur Bestimmung der Zeiten, der Tage und Jahre. Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. 2 große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, das ist die Sonne natürlich, und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Und dann macht er auch die Sterne. Haben wir gerade gesungen. Am 5. Tag kam die Fülle des Festlandes, Vögel, Fische, und am 6. Tag dann die Tiere und der Mensch. Und dieses ganze Kapitel löst viele Einwände aus. Das wisst ihr schon. Ah, das ist doch ein Mythos. Das sind doch nur die Gedanken von jemandem. So ist es dann natürlich nicht geschehen. Leute, doch ganz genau so ist es geschehen. Spezifische Beschreibung, 1. Mose enthält keinen einzigen wissenschaftlichen Fehler. Nicht einen einzigen. Es ist nie auch nur ein Fehler nachgewiesen worden. Und selbst die Abfolge der Schöpfung passt zu dem, was Wissenschaftler entdeckt haben. Weil weltliche Wissenschaftler, solche, die überhaupt keinen Glauben an Gott haben, schreiben in ihrem Buch, Zitat, die Reihenfolge, in der die Flora und Fauna laut dem Bericht von Mose auf der Erde erschienen sein sollen, entspricht den Anforderungen der Evolutionstheorie und den Beweisen der Geologie. Zitat Ende. Mose, der das geschrieben hat, er war kein Geologe. Er war nicht mal dabei. Es wurde ihm offenbart. Und glaubt mir, es wurde ihm von Gott offenbart und er wusste, was er tat. Der bedeutende Wissenschaftler Sir William Dawson sagte, Zitat Anfang, die Reihenfolge, in der die Schöpfung erscheint und mit der die Bibel ihre Geschichte beginnt, stimmt so eng überein mit den Ergebnissen, die durch geologische Untersuchungen ermittelt wurden, dass die Übereinstimmungen starke Aufmerksamkeit hervorrufen haben und gerechtfertigterweise als Beweis für die gemeinsame Autorenschaft von Natur und der Bibel betrachtet wurden. Zitat Ende. Wissenschaftler sagen, was hier in 1. Mose geschieht, passt zu den Fakten. Trotzdem kommen andere Wissenschaftler daher und sagen, die Bibel behauptet, dass das alles in 6 Tagen geschehen soll. Unmöglich. Ist ja lächerlich. Wisst ihr, was sie so verrückt machen, dass wir daran festhalten? Wir können alles Mögliche glauben, aber 6 Tage. Lehnen das ab, weil sie ein geologisches Datierungssystem haben, das mehr als fragwürdig ist. Sagen, die Elemente und die Sterne und die Galaxien entwickelten sich vor 20 Milliarden Jahren. Vielleicht sind das mittlerweile schon 30 Milliarden geworden. Kleiner Unterschied, ja. Sie sagen euch nicht, woraus sie sich entwickelten, aber sie entwickelten sich einfach. Und vor 5 Milliarden Jahren entwickelte sich die Erde und das Sonnensystem. Und vor 3 Milliarden Jahren entwickelte sich das Leben. Vor 1 Milliarde Jahre entwickelten sich Mehrzeller, vor 600 Millionen Jahren entwickeln sich komplexe, wirbellose Meeresbewohner. Vor 350 Millionen Jahren entwickelten sich Wirbeltiere. Vor 250 Millionen Jahren entwickelten sich Amphibien und Insekten. Vor 200 Millionen Jahren entwickelten sich Reptilien und blühende Pflanzen. Vor 100 Millionen Jahren entwickelten sich Säugetiere und Vögel. Vor 50 Millionen Jahren entwickelten sich die Vorfahren von Menschen, Affen und Menschen. Und vor 3 Millionen Jahren entwickelt sich der moderne Mensch. Genau so sieht ihr Zeitplan aus. Wenn er sie mit dem 6-tägigen Schöpfungsbericht aus dem 1. Buch Mose konfrontiert, dann haben sie damit echte Probleme. Kann man verstehen, oder? Das ist ein kleiner Unterschied. Ihre Schöpfung erstreckt sich über mindestens 20 Millionen Jahre. Ich glaube, die sind schon ein bisschen weiter, haben das ein bisschen weiter ausgedehnt. Die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, nun, woher haben sie all diese Aussagen? Sie haben ihre eigenen Methoden zu datieren. Und als Grundlage dafür nehmen sie Fossilien. Und wenn sie Fossilien in Ablagerungsgestein finden, entscheiden sie sich, dass die Fossilien aufgrund des Alters des Gesteins ein gewisses Alter haben. Und dann machen sie es andersherum und sagen, das Gestein hätte ein gewisses Alter aufgrund der Fossilien. Oh, die wechseln einfach hin und her. Und sie benutzen alle möglichen Methoden dazu. Manche Christen sagen, wow,
Müssen wir doch akzeptieren, das sind doch Wissenschaftler.
Also denken sie sich irgendwas Neues aus. Und dann gibt es auch einmal einen theistischen Evolutionismus. Oder einen progressiven Kreationismus. Das besagt nichts anderes. Wir glauben an den Bericht von 1. Mose, aber es waren nicht wirklich Tage. Das bezieht sich auf Millionen von Jahren, die vergangen sind. Das ist der Kompromiss, den viele Christen heute machen. Und ich glaube, Gott weiß, wie man kommuniziert. Und er weiß genauso, was er tut. Wenn er etwas anderes hätte sagen wollen, dann hätte er das gesagt. Gott hat einen Wortschatz, glaubt mir das. Er hat die Sprache geschaffen. Er konnte kommunizieren und er kann es immer noch. Es mangelt ihm nicht an Worten. Außerdem sagt 2. Mose 20,11, in 6 Tagen hat Jahwe Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat Jahwe den Sabbat gesegnet und geheiligt. Man sagt mir, war der jüdische Sabbat ein Zeitraum von Millionen von Jahren? Nein. Der jüdische Sabbat war ein Tag, ein ganz normaler 24-Stunden-Tag. Mose, dem diese Worte von Gott eingegeben wurde, sagte, genau wie Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat, so sollt ihr 6 Tage lang arbeiten und dann am 7. Tag sollt ihr euch ausruhen. Und die Parallele ist offensichtlich. Er meinte nicht, ihr sollt 20 Milliarden Jahre arbeiten und dann für 1 Million Jahre bummeln. Das meinte er nicht. Das Wunder ist offensichtlich. Leute, und es ist spürbar. Und ihr fragt euch, wie das Wunder der Schöpfung sich verifizieren lässt. Ich meine, kneift euch. Schaut euch um. Schaut nach oben, schaut nach unten. Es ist offensichtlich, dass irgendetwas, dies alles, was ihr seht, geschaffen haben muss. Es wäre verifizierbar, es ist spürbar, es ist eindeutig und beweist dadurch Gott. Jemand muss das gemacht haben. Ich meine, ihr nehmt auch nicht eure Armbanduhr ab und zerlegt sie in Teile und habt 1000 Teile und legt sie in eure Tasche und schüttelt in der Tasche und wartet darauf, dass sie irgendwann wieder tickt. Ich meine, wenn ihr das tut, dann tickt das bei euch nicht richtig, aber es muss jemand kommen, der Verstand hat, um diese Uhr wieder zusammenzusetzen, damit sie wieder tickt. So ist es auch mit der Welt. Es ist absurd, sich vorzustellen, alles sei aus dem Nichts irgendwie zufällig zusammen entstanden. Das ist Blödsinn. Jemand schrieb einmal sehr treffend, Zitat Anfang, der Autor von 1. Mose ist nicht damit zufrieden, die grundlegenden Schritte zur Erschaffung des Universums allgemein zu beschreiben, sondern führt absichtlich 13 elementare Schritte der Schöpfung auf und legt eine sehr eindeutige Abfolge fest, in der diese aufgeführt wurden. Und diese Schritte sind in 1. Mose 1 beschrieben. Die moderne Wissenschaft hat durch sorgfältige Forschung und unter Bezug auf die Fossilienüberlieferung herausgefunden, dass diese 13 Schritte der Schöpfung, die in 1. Mose beschrieben sind, nicht nur korrekt benannt sind, sondern auch in der korrekten Reihenfolge stehen. Einfache Mensch scheint irgendwie der Meinung zu sein, dass fossile Überlieferungen die Bibel unglaubwürdig machen, während sie in Wirklichkeit eine überzeugende Bestätigung ihrer übernatürlichen Kenntnis sind. Zitat Ende. Mose setzte Dinge in die richtige Reihenfolge, ohne auch nur die geringste Kenntnis der Wissenschaft zu haben. Weil Gott wusste, wie er das tat. Selbst die Wissenschaft, so blind sie auch für den Ursprung der Dinge ist, kann die Reihenfolge entdecken. Und wenn sie sie entdeckt, diese Reihenfolge, dann bestätigt sie das Wort Gottes, und zwar bis ins kleinste Detail. Leute, das ist faszinierend. Und jetzt sagt ihr vielleicht, aber wie sieht es da mit diesen Dingen wie Datierung aus? Und sie haben Radiokarbon und Kalium, Argon und Rubidium, Strontium und Thorium, Blei und all diese Methoden dafür. Was ist denn damit? Nun, hört euch einmal, was in der Zeitschrift Science stand an. Da stand, dass man Lava aus Kilauea, einem Vulkan auf Hawaii, datiert hat und zu folgendem Schluss kam. Zitat, die Lavaproben wurden auf der Grundlage von Kalium als 22 Millionen Jahre alt datiert oder vielleicht auch 200 Jahre alt. Zitat Ende. Kleine geringfügige Diskrepanz, aber es macht ja nichts. Hört mir gut zu. Die Schöpfung ist ein Wunder. Und ich habe nichts dagegen. Denn das sagt mir, dass Gott existiert. Und ich möchte euch ein zweites Wunder in 1. Mose zeigen, Kapitel 6 und Vers 7. Das ist wirklich das zweite große Wunder. im Buch des Gesetzes, nämlich die Sintflut. Sie ist ein Wunder. Gott forderte Noah auf, die Arche zu bauen. Und er sollte sie mitten in der Wüste bauen. Und dann vollbrachte Gott ein Wunder. Kapitel 7 heißt es, und Jahwe sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden, unter diesem Geschlecht. Die Arche zu bauen war wirklich eine Sache. Aber immer weiter zu sagen, ich weiß, dass Gott hier wirkt, während du 120 Jahre wartest, forderte wirklich größeren Glauben von Noah. Aber er ging hinein und er saß dort und das war wirklich ein großer Gehorsamsakt und Schritt des Glaubens. Vers 2 in Kapitel 7 sind wir. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen, auch von den Vögeln. Und dann gibt Gott ihm Anweisungen für alle Tiere. Und manche Leute sagen, boah, das ist doch lächerlich, wie sollte dieser Mann all diese Tiere in die Arche getrieben haben? Woher wussten die Tiere, ob sie männlich oder weiblich sind? Und auf welcher Grundlage wurde entschieden, wer in die Arche darf und wer trinkt? Wirklich, all diese albernen Argumente, die Kritiker hervorbringen, hört mir gut zu. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Gott hat in der Bibel weniger Probleme mit Tieren als mit Menschen. Das ist wahr. Es gibt da wirklich eine ganz interessante Aussage in Jesaja Kapitel 1, Vers 3. Dort heißt das, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Kenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Er hat mit Menschen Probleme. Er zieht nicht über die Tiere her. Gott hat die Tiere einfach organisiert und sie sind dort alle hineingegangen. Und es geschieht dort etwas Unglaubliches. Vers 11 heißt es, Gott sprach, alle Quellen der großen Tiefe brachen auf. Und das Wasser schoss hervor und die Fenster des Himmels öffneten sich. Das Himmelszelt um die Erde herum brach auf und kam auf die Erde herab. Leute, die gewaltige Sintflut kam und das Wasser bedeckte die ganze Erde, sodass zum Schluss die Arche auf dem Ararat landet. Und der Ararat ist bekanntlich über 5000 Meter hoch. Man kann Wasser nicht einfach dort nur hinschütten, wo man es haben will. Wasser sucht sich seinen eigenen Pegel. Das war eine weltweite Flut und das Ablagerungsgestein und die Fossilien kommen auch zum allergrößten Teil von dieser Flut. Es sind nicht Fossilien aus Leiter verschiedenen Epochen, es sind einfach all die Dinge, die in der Sintflut zusammengespült wurden. Dafür braucht man keine Eiszeit von 1 Million Jahre, um diese verschiedenen Dinge zu formen. Es reicht eine Riesenflut. Und gerade die Existenz von Fossilien beweist eine gewaltige, weltweite Naturkatastrophe. Die Arche landete auf dem Berg Ararat in über 5000 Metern Höhe. Das, nachdem sie 150 Tage lang geschwommen war. Und dann dauerte es noch weitere 2,5 Monate, bevor die Gipfel anderer Berge zu sehen waren. Leute, das ist ein klares Wunder. Das Wunder der Sintflut. Die ganze Welt bedeckte. Wieso glauben wir, dass sie die ganze Welt bedeckt? Nun, ganz einfach, weil sie den Berg Ararat sonst nicht hätte bedecken können, ohne auch alles andere zu bedecken. Da Wasser sich wirklich seinen eigenen Pegel sucht. Und außerdem heißt es in 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 5 und 6, folgendes, lesen wir dort. Da sagt Petrus, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel und Erde und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat und durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Aha, Petrus sagt, die Welt wurde von Wasser überschwemmt. Und das ist ein Wunder, das heutzutage belegbar ist. Und sehr interessant ist es, dass es auf der ganzen Welt irgendwelche Geschichten gibt von Fluten, von einer Sintflut. Ob ihr in Europa seid oder über die Südsee, in den Nordpol geht oder in den Südpol, da leben keine. Okay, Nordamerika oder Südamerika bis zum fernen Osten. Als ich bei den Indianern war, dort im Norden Kanadas, gab es eine Geschichte. Wir durften den einen Berg, sollte man nicht betreten, da lag das Boot von der großen Sintflut. War ein bisschen daneben, aber immerhin. Es gab diese Geschichte, es gibt Zeugen, die das belegen. Und das Zeugnis von Fossilien, das Zeugnis des Ablagerungsgesteins Zeugnisse all dieser Berichte über eine Flut in allen Ecken der Welt, ein Wunder, bezeugen das eindeutig, dass es ein Wunder ist. Lass Gott Gott sein. Noch ein Wunder, lass uns Kapitel 11 gehen. Dort steht, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache. Und dieselben Worte, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear. Und sie ließen sich dort nieder und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und sie konnten sich nicht mehr bremsen. Und sie wollten einen Zikkurat bauen, das ist so ein heidnischer Tempelturm. Sie wollten einen falschen Gott anbeten und wir sehen dort Selbstverherrlichung und Götzenanbetung kombiniert. Und deshalb trat der Herr herzu und er tat was sehr Interessantes. Und ihr wisst es schon, in Vers 6 heißt es, und Jahwe sprach, siehe, sie sind ein Volk, sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwehren. Nun, nach einem kurzen intertrinitaren Gespräch, also zwischen den Gliedern der Dreieinigkeit, kommt dann dies. Wohlan, lasst uns hinabsteigen, dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und so zerstreute Jahwe sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihnen den Namen Babel. Das hebräische Wort bedeutet verwirren. Der Herr verwirrte dort die Sprache. Daher stammen die unterschiedlichen Sprachen. Und so zerstreute er einfach alle Menschen. Und Gott sagt quasi, ich werde ihre Götzenanbetung einfach vernichten. Ich werde sie auf die ganze Erde zerstreuen. Und ich kenne auch schon die Methode. Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Wir wissen das. Wir haben ein paar Fremdsprachler unter uns und einige verstehen wir bis heute noch nicht so richtig. Aber das war ein Wunder, diese Verwirrung. Aber wisst ihr was? Das Faszinierende an diesem Wunder ist, dass es eine ganz klare und eine einleuchtende und sehr verantwortungsvolle Erklärung dafür gibt, woher die unterschiedlichen Sprachen kamen. Es gab nichts derartiges. Die hatten anfangs alle eine gemeinsame Sprache. Und es gab nur einige Variationen dieser Einsprache, aber ohne große Unterschiede. Aber ganz plötzlich, peng, sprachen die Leute in andere und unterschiedliche Sprachen. Und viele Wunder betreffen uns alle. Die Schöpfung betrifft uns, wir existieren, die Sintflut betraf uns, wir leben auf der Erde, die dieser Sintflut standgehalten hat. Und der Turmbau zu Babel betrifft uns. Wir sprechen Deutsch und einige von uns versuchen das krampfhaft. Ich merke, das betrifft uns alle, diese Wunder. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Manche Wunder betrafen ganze Nationen. In 2. Mose 14 sehen wir das Wunder der Teilung des Roten Meeres. Und ihr erinnert euch, die Kinder Israels haben gerade Ägypten verlassen und der Pharao war hinter ihm her und glaubt mir, wenn es irgendeinen Zweifel an diesem Wunder gibt, es gab einen Haufen Zeugen dafür, eine ganze Nation. Man spricht von 3 Millionen. Das sind reichlich Zeugen. Und das hier ein weiteres sichtbares Wunder, für das es keine andere Erklärung gibt, als dass es sich um ein Wunder handelt. Es offenbart Gott als den Erretter. Und das erfüllt einen göttlichen Zweck. Es zeigt Gott als den Erretter. Die Schöpfung offenbarte Gott als Schöpfer. Die Sintflut offenbarte Gott als Erretter und Richter. Ganz wie der Turmbau von Babel ihn als Richter offenbart. Aber alle Wunder von ihnen dienen einem göttlichen Zweck. Und sie weisen auf Gott hin. Und hier bei der Überquerung des Roten Meeres wird Gott wieder als Erlöser und Richter offenbart. Denn er erlöst die Israeliten von der Hand der Ägypter. Es hat immer Leute gegeben, die dieses Wunder kritisieren. In Vers 13 heißt es, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung Jahwes, die er euch heute bereiten wird, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nie wieder sehen in Ewigkeit. Jahwe wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und Jahwe sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf. Strecke deine Hand über das Meer, Zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Nun, Moses direkt am Meer. Der Pharao hängt in seinem Nacken. Er kann nirgendwo außer zum Meer hin. Fragt sich, Mensch, wie kommen wir da hin? Wie soll ich hier weg? Der Herr sagt, erhebe einfach deinen Stab und das Ding wird sich einfach so teilen. Ihr könnt einfach da durchlaufen. Ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihm nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Auch hier sehen wir wieder, wie Gott sich offenbart. Er wirkt ein Wunder, um zu offenbaren, dass er Gott ist. Und glaubt mir, es muss ein ziemliches Gerede gegeben haben in Ägypten, als die Streitmacht, und das war die vorherrschende militärische Macht dort im Nahen Osten, als die nicht zurückkamen. Man hörte, dass die ganze Armee ertrunken war. Und nachdem sie bereits all die Plagen gehabt hatten, die Gott offenbart hatten, waren sie wahrscheinlich ziemlich überzeugt, dass Jahwe wahrscheinlich doch Gott ist. In Vers 19 lesen wir, da erhob sich der Engel des Herrn und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Leute, Gott trennte die Ägypter und die Israeliten einfach durch die Wolkensäule, damit die Israeliten noch ein bisschen Ruhe hatten vor ihrer Wanderung durch dieses trockene hindurch. Nun wisst ihr, was geschah? Vers 21 heißt es, als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb Jahwe das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land. Und die Wasser teilten sich. Die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihn nach und zogen hinter ihn her. Alle Rosse des Pharaos, seine Streitwagen, seine Reiter, mitten ins Meer. Und es geschah, als sie Morgenwache kamen, da schaute Jahwe aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Er verwirrte sie. Er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Nun, das könnte vielleicht auch darauf hinweisen, dass sie im Schlamm feststeckten. Und dann heißt es, da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn Jahwe kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach Jahwe zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Den Rest kennt ihr. Das Meer schloss sich wieder und ertränkte sie alle. Leute, das ist ein Wunder. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Nun, manche Leute haben das natürlich versucht, Erklärungen dafür anzubieten. Jemand sagte einmal, dass es am nördlichen Ende des Roten Meeres einen kleinen Bereich namens Bitterseen gab. Und diese Bitterseen befanden sich an der nördlichen Spitze des Roten Meeres. Und diese Bitterseen sollen, obwohl sie abgetrennt waren zur damaligen Zeit, über einen Sumpf mit dem Roten Meer verbunden gewesen sein. Und zwischen den Bitterseen und den oberen Ende des Roten Meeres gab es diesen kleinen Sumpf, der so 5 bis 8 Zentimeter Tiefe hatte. Also ganz schön matschig schon. Aber in Wirklichkeit seien sie durch den Sumpf gewartet. Und ein Südostwind habe durch den Kanal geweht und die steife Brise hielt das Wasser in den Bitterseen. Und im Roten Meer kam Ebbe. Und hinterließ ein trockenes Stück Land und sie liefen einfach dieses kleine Stück durch diese 5 bis 8 Zentimeter Sumpf hindurch. Und Freunde, das ist nicht nur schwach, sondern sehr töricht. Hört mir gut zu. Wenn die Kinder Israels über einen flachen Sumpf liefen, bedeutet das ein noch größeres Wunder. Dann erklärt mir bitte, wie die gut ausgebildete ägyptische Armee in 5 bis 8 Zentimeter tiefen Sumpf ertrank. Ich sage euch, was dieser starke Ostwind war, das war Gott. Das war Gottes Atem. Gott hat es getan. Das ist ein Wunder. Ein absolutes Wunder. Aber warum sollten wir uns Sorgen über solche Wunder machen? Wenn ihr an Gott glaubt, lasst das Wunder in Ruhe. Wenn Gott existiert, lasst ihn machen. Lasst ihn sich selbst offenbaren. Das war der Zweck. Er wollte sich verherrlichen. Genauso albern. Ein mickriger, kleiner, unbedeutender Mensch hier unten sitzt und sagt, nein, nein, das können wir nicht zulassen, dass du das tust, Gott. Das muss sich irgendwie logisch erklären lassen. Das ist doch lächerlich. Was haben wir denn für einen Gott? Und ich möchte das Wunder aus 2. Mose 16 nur erwähnen. Das ist das Wunder des Mannas. Wir wissen, 2. Mose 16, 14 bis 22, könnt ihr das nachlesen, gab Gott den Israeliten während der Wüstenwanderung für 40 Jahre Speise aus dem Himmel, dieses Manna. Speiste sie mit Manna, das er schuf. Leute, lasst ihn Gott sein. Schlagt einmal 4. Mose 22 auf. Da gibt es ein Wunder, das nicht nur die Welt und Nation betreffen, sondern eine einzelne Person. 4. Mose, Kapitel 22, beobachten wir das Wunder des sprechenden Esels von Bileam. Das ist mehr als nur interessant. Das ist absolut faszinierend. In Vers 21 heißt es dort, da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Er macht sich auf den Weg, denn er ist ein Prophet, aber er nimmt Geld. Er ist um des Geldes willen auf diese Reise gegangen. Er tut das Falsche. Und dann lesen wir aber, der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel Jahwes trat ihm als Widersacher in den Weg. Wir sehen also den Engel des Herrn, der steht da auf einmal direkt vor Bileam. Er reitet vor sich hin auf seinem Esel und plötzlich steht da der Engel da. Und zwei Knechte waren auch noch bei ihm. Als nun die Eselin den Engel Jahwes im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, das Tier sieht den Engel, Bileam nicht, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Dann heißt es, Bileam aber schlug sie, um sie auf den Weg zu lenken. Störrisches Vieh. Nun, Bileam hatte nichts gesehen und er denkt, das Tier muss irgendwie Kurzschluss haben oder sonst was. Da trat der Engel Jahwes in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Und das Tier geht in einen Weinberg und läuft dort umher. Und der Engel kommt, Vers 24, da trat der Engel Jahwes in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Und eine Mauer war da auf dieser und eine Mauer auf jener Seite. Hier ist ein kleiner, schmaler Bereich mit Mauern auf beiden Seiten. Und der Engel steht in der Mitte und die Eselin kann nirgends hin. Was geschieht also? Vers 25 heißt es, als nun die Eselin den Engel Jahwes sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Bileams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Was machst du da? Bileam konnte immer noch nichts sehen. Und der Engel Jahwes weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war. Weder zur rechten noch zur linken. Als die Eselin den Engel Jahwes sah, fiel sie unter Bileam auf die Knie. Dann brannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit den Stecken. Und jetzt wird er richtig wütend auf das Tier, leicht vorzustellen. Dummes Vieh, was machst du? Nun, das ist das Tier, das ihm vertraut war. Er ritt wahrscheinlich täglich auf diesem Tier. Und plötzlich spielt dieses Tier verrückt. Geht hierhin, geht dorthin, quetscht den Fuß. Und jetzt nimmt es noch eine Anbetungsstellung an, geht auf die Knie. Und wollt ihr wissen, was dann geschah? Vers 28 heißt es, da öffnete Jahwe der Eselin den Mund. Und sie sprach zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Leute, Gott beweist wirklich seinen Humor. Das glaubt doch niemand, dass das Wahrheit ist. Das glaubt doch kein logisch denkender Mensch. Das würde ich niemals glauben. Ist ja einer der logischen Menschen in der ganzen Bibel, einer der am meisten geschätzten Heiligen Gottes, der je gelebt hat, war der Apostel Petrus. Liest seine Bücher und entscheidet selbst, ob er zurechnungsfähig war, ob er bei klarem Verstand war. Und in 2. Petrus, Kapitel 2 und in Vers 15, spricht er von Irrlehrern und sagt über sie, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Sohn der Ungerechtigkeit liebte. Dann heißt es dort Vers 16, aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten.
Petrus glaubte an dieses Wunder. Glaubt mir, er war ein glaubwürdiger Zeuge. Das ist ein Wunder.
Und so sagt der Esel, warum schlägst du mich? Was habe ich dir getan?
Und Biliam sprach zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast.
Wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht.
Wisst ihr, das Wunder besteht gar nicht darin, dass der Esel spricht, sondern dass Biliam, der Esel, zurückspricht.
Ich meine, ich wäre wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen, ja, wenn auf einmal spricht der Esel. Aber er spricht mit diesem Esel.
Nun, was wird ein Kritiker zu sagen? Ja, und er will glauben, dass es einen Gott gibt, aber nicht an so etwas, bitte. Dazu sind wir doch viel zu gebildet.
Manche Kritiker behaupten an dieser Stelle, Biliam sei in einer Art Trance gewesen. Es wäre sehr schwierig. Allerdings muss ich sagen, dazu in einen Trance zu sein, wenn dir gerade der Fuß eingequetscht worden ist. Da kommst du sehr schnell aus deinem Trance wieder raus. Das ist sehr unwahrscheinlich. Andere Kritiker sagen, dass Biliam die Angewohnheit hatte, mit sich selbst zu sprechen. Und zwar in dem Ausmaß, dass er einfach sich selbst antwortet und der Zeuge das einfach dahingehend missverstand, dass das Tier einfach gesprochen hätte. Noch jemand anders sagte, Biliam sei es gewohnt, zu dem Esel zu sprechen, dass er als der Esel als Antwort darauf iate, so mit dem Stil dieses Eselschreis vertraut war, dass er interpretierte, was der Esel sagte.
Eieieiei.
Und Biliam sprach zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast. Wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht.
Eselin aber sprach zu Biliam,
bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten?
Nein, nun mach mal halblang.
Habe ich das schon jemals vorher getan? Bevor du mich tötest? Das war doch das erste Mal.
Er sprach, nein. Da enthüllte Jahwe dem Biliam die Augen. Und er sah den Engel Jahwes im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand.
Leute, das ist ein Wunder. Und wisst ihr, was erstaunlich ist an diesem Wunder? Der Esel gab keine große tiefschürfende Wahrheit von sich. Er sprach wie der Esel. Ich meine, das muss die ganze Art von Gedanken gewesen sein, die der Esel gehabt haben müsste, wenn er Gedanken hätte. Gott setzte ein Wunder ein, um diesen falschen Propheten zu stoppen.
Was mich völlig verblüfft und was ihr auch zur Kenntnis nehmen solltet, ist die völlige Abwesenheit einer Entschuldigung dafür, dass das dort steht.
Wenn ich, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier mal in die Bibel reinschreiben muss. Es ist mir schon unangenehm, dass hier ein Tier spricht.
Das kennen wir übrigens auch aus dem ersten Buch, Mose schon.
Wisst ihr, wenn ich so etwas niederschreiben würde, würde ich sagen, also Leute, ich werde euch etwas sagen, das ihr nicht glauben werdet. Es gab einmal diesen Mann, der auf einem Esel ritt. Und dann würde ich alles Mögliche erklären. Aber wir sehen nichts davon. Nichts. Egal, wie merkwürdig und befremdlich und komisch das Wunder war, wurde nie verteidigt. Sie haben nur die Aussage zu Papier gebracht, sie haben es nur bestätigt. Und denkt einmal nur darüber nach. Wurde von Mose geschrieben, ein Mann, der im Hof von Pharao groß wurde und die höchste Stellung einnahm. Ein Mann, der wirklich ein genialer Führer war, der Millionen Menschen durch die Wüste führte. Ein Mann, der sich Gott ergeben hatte. Ein Mann, der wirklich zurechnungsfähig war. Ein Mann auf höchstem Niveau, der den Pentateuch schrieb, mit all seinen tiefschürfenden Wahrheiten, großen Lehren. Der die allumfassende Geschichte von Anfang an schrieb. Der Mann, der den scharfsinnigen Bericht der Schöpfung schrieb. Der schrieb ohne jegliche Unsicherheit. Ohne sich dafür zu verteidigen, schreibt er die Geschichte über ein Gespräch mit einem Esel. Leute, das ist ein Wunder. Und das sagt mir, dass Gott am Wirken ist. Wenn Gott in diesem Buch wirkt, dann ist es die Art von Buch, die ich will. Denn ich will Gott kennen. Es gab also Wunder, die zum einen alle Menschen betraf. Dann gab es Wunder, die einige Nationen oder eine Nation betraf. Und einige Wunder, die Einzelpersonen betraf. Und ihr fragt euch, gibt es auch Beispiele im Neuen Testament? Wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann würdet ihr spät heute Abend noch sitzen. Ja, im Neuen Testament gab es das. Petrus, Johannes heilen einen Lahmen, gerade im Hauskreis, Apostelgeschichte 3.
Petrus, die anderen wurden aus dem Gefängnis befreit. Philippus wurde vom Heiligen Geist durch die Luft transportiert. Paulus heilte einen Krüppel, trieb Geister aus, heilte Kranke, erweckte Eutychus wieder zum Leben. Und so geht es weiter und weiter. Leute, die Bibel ist ein Buch über Gott. Wisst ihr, woher ich weiß, dass es über Gott ist? Weil es Wunder enthält. Wenn ihr die Wunder eliminiert, dann habt ihr Gott eliminiert. Die Schöpfung muss keine Evolution sein. Die Sintflut muss kein Platzregen sein, bei dem die Straßengullis aus der Fassung geschwemmt werden. Die Sprachverwirrung ist kein Mythos. Die Teilung des Roten Meeres ist keine Wanderung durch feuchten Sumpf. Manna muss kein Tamaristenzweigklümpchen sein. Bileams Esel war auch keine Trance. Lasst Gott handeln. Die Bibel ist eine Aufzeichnung seiner Werke. Und weil das wundersame Werke sind, diese Bibel göttlich. Diese Wunder entfremden mich nicht von der Bibel. Sie ziehen mich vielmehr zu ihr hin. Denn ohne Wunder habt ihr keinen Gott. Dann habt ihr keine Bibel. Dann habt ihr keine Errettung. Dann habt ihr keine Hoffnung. Aber mit diesem Buch voller Wunder, war Wunder, die sich als Gottes Offenbarung erwiesen haben, gibt es Hoffnung. Dafür wollen wir ihm jetzt danken. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, dass es nicht nur irgendein Bestseller ist, der auf den Markt zu bekommen ist, sondern dass es dein Wort ist. Dass sich an diesen übernatürlichen Eingriffen in das Natürliche erweist als dein Wort. Es ist so wunderbar, dass wir das glauben können. Ja, und auch das ist dein Werk in uns. Du hast eingegriffen in unser Leben, dass wir glauben können. Auch das ist ein Wunder. Das ist etwas Übernatürliches und die Veränderung unserer Person ist menschenoffenbar, wenn wir zu dir kommen. Wir werden verändert. Ja, danke dafür, dass wir dasselbe erleben dürfen, wie du uns umgestaltest in einen neuen Mensch, dass du uns gestaltest in das Bild deines lieben Sohnes, dass wir Jesus mehr ähnlich werden. Herr, danke, dass du uns Wunder offenbart hast, die wir verkraften können. Und du hättest uns noch viele andere Dinge erzählen können. Und wenn du aus dem Himmel berichten würdest, hätten wir es nicht fassen können. Aber du hast uns dein Wort gegeben und damit auch die Kraft, an diese Dinge zu glauben und die Freude, an diese Dinge zu glauben. Die Freude zu sehen, wer du bist. Herr, du offenbarst dich durch diese Wunder. Du bist in der Lage, Dinge zu tun, die wir für unmöglich halten, der natürliche Mensch für unmöglich hält. Aber du bist Gott. Und wir wollen dich Gott sein lassen. Danke dafür. Danke für dein wunderbares, kostbares Wort. Wir lieben dich dafür. In Jesu Namen. Amen.